Audio Now.
Das Thema Blockchain-Technologie, ich glaube, das drängt. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Trends, technologischen Trends, die wir haben, würde ich in meine Meinung. Da drängt es schon, dass wir, sag ich mal, in Deutschland und in Europa nicht hinterher hinken. Das andere ist, braucht es jetzt ganz, ganz schnell einen digitalen Euro?
Digitales Geld und vor allem auch der digitale Euro sind ja in aller Munde, denn vor allem für die Wirtschaft ist das programmierbare Geld unverzichtbar. Doch wird Europa Vorreiter sein können? Das versuchen wir heute zu klären bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
Mein Name ist Andreas Laukert. Die EZB will theoretisch, auch die Deutsche Bundesbank hat Konzepte, doch möglicherweise sind wir schon wieder hintendran, vor allem im Vergleich zu China. Ob das noch klappen könnte und wie die deutschen Banken auf den digitalen Euro vorbereitet sind, darüber sprechen wir heute mit Nils Bayer von Accenture.
Hallo, Herr Bayer.
Hallo. Hallo, grüßt euch.
Wir stellen mal kurz vor, promoviert am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Schon seit über 20 Jahren in der Strategieberatung unterwegs. Auch spannend finde ich, dass Sie beim juristischen Dienst der EU-Kommission gearbeitet haben und jetzt eben bei Accenture Leiter des Bereichs Strategy für Banken und den Public Sector.
Ja, für die erste Frage muss ich kurz ein wenig ausholen. Das ist mir nämlich vor ein paar Wochen untergekommen, nachdem wir ein Hintergrundgespräch bei der Bundesbank hatten zum Thema digitaler Euro. War sehr informativ, kam dann kurze Zeit später die Meldung, EZB-Direktor Fabio Panetta, der ist dafür zuständig, erklärte kürzlich, dass wir frühestens in 5 Jahren einen digitalen Euro haben können. Denn erst Mitte dieses Jahres werde über eine Projektphase entschieden. 2 Jahre später könnte das Projekt ausgewertet und darüber entschieden werden, ob das Projekt umgesetzt wird. Die Umsetzung dauert dann noch einmal 2 bis 3 Jahre. Wie kann man eigentlich so einen Zeitplan A haben, dann noch veröffentlichen? War das so eine Art Weckruf von ihm an seine eigene Institution oder wie würden Sie das sehen?
Naja, ich würde das als einen realistischen Zeitplan für so ein wichtiges, großes und technologiegetriebenes Projekt wie den digitalen Euro sehen. Ne? Das sind keine Sachen, die man in, 12 oder 24 Monaten einführt, sondern das muss einerseits inhaltlich gut vorbereitet werden, das muss natürlich politisch extremst gut vorbereitet werden. Und dann ist es immer noch ein ganz umfassendes technologisches Projekt. Also da sind diese Zeiten nicht unrealistisch. Also 2 Jahre, testen, vorbereiten, entscheiden und dann nochmal 2 Jahre für die Umsetzung. Das ist das Programm, was jetzt geplant ist und das klingt eigentlich realistisch. Und das wäre ja schon 2025, das ist gar nicht mehr so lange hin, wo wir in Europa dann tatsächlich einen digitalen Euro hätten.
Ja. Yeah. Also, bevor wir jetzt weiter über die Zukunft reden, würde ich gerne einmal noch über die Vergangenheit reden. Herr Bayer, wann haben Sie denn das erste Mal von Blockchain und Kryptowährungen gehört und war das Thema dann gleich so, ja, das ist echt spannend oder erstmal, was kommt denn da jetzt?
Ja, das ist ganz interessant. Eigentlich so, ich würde sagen, also gefühlt so Anfang 2010er Jahre, so um den Dreh, da war ich noch bei McKinsey, da war das schon so ein bisschen im Gespräch. Ich glaube, so richtig entstanden ist das ja 2008, so natürlich mit dem Blockchain-Konzept. Aber dann hatte ich eine Auszeit und in der Auszeit habe ich mich ein bisschen intensiver mit Blockchain beschäftigt, weil das einfach super spannend war, 2014, 2015. Und das eines der ersten Projekte, die ich dann bei Accenture gemacht hatte, da ging es tatsächlich um den Aufbau eines Blockchain Labs bei einer Frankfurter Bank. Also das war sehr spannend. Das war wirklich auch noch in den ganz frühen Anfängen, wo Banken damit rumexperimentiert haben. Und das ist jetzt doch schon 6 Jahre her. Ne? Also muss man sich auch mal klar machen, 6 Jahre ist das her. Da haben die Banken schon angefangen, sich über Blockchain Gedanken zu machen. Ja, so bin ich dann dazu gekommen im Jahr 2015.
Gibt es die Bank noch?
Die Bank gibt es noch, ja.
Den Namen können wir auch noch nennen. War bestimmt die Commerzbank, oder?
Das war die Commerzbank.
Dachte ich mir. Ja, ist eine der, wo ich,
ja,
wo
ja
ich jetzt
dabei,
sagen,
ja.
Sagen würde, die Commerzbank ist noch, was man so hört, zumindest recht flott dabei bei Projekten, oder?
Genau, die war sehr früh dabei. Wir durften das damals mit begleiten. Wir hatten so eine ganze Woche dann gemacht bei uns im Future Camp. Also war super spannend. Das war ja für mich war es auch Neuland, dann wirklich mal was zu programmieren und oder mit dabei zu sein, als wir den Prototypen programmiert haben. Wir haben, ich glaube, den typischen gemacht, automatisches Aus- und Anschalten eines Lichts, wenn die Stromrechnung nicht bezahlt wurde. Das war damals unser Blockchain-Prototyp, wenn ich mich recht erinnere. Er hat auch funktioniert und wir hatten 3 Nodes aufgebaut. Aber ja, das war halt mal der erste kleine Schritt und relativ früh, muss ich sagen.
Und das nicht verkauft an die Stromindustrie?
Nein, ich jedenfalls nicht.
Also, weil das wäre perfekt. Haben
jetzt andere mit reich geworden.
Aber wenn Sie sich damit jetzt beschäftigt haben, so intensiv, müsste gerade Ihnen doch klar sein, dass die Zeit drängt eigentlich. Also dass dieses gerade Blockchain-Projekt und Bitcoin und was für eine Eigendynamik das hat ja in der Welt, da, ich weiß nicht, ob wir 5 Jahre Zeit haben.
Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also das Thema Blockchain-Technologie, ich glaube, das drängt. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Trends, technologischen Trends, die wir haben, würde ich in meiner Meinung. Da drängt es schon, dass wir, sag ich mal, in Deutschland und in Europa nicht hinterher hinken. Das andere ist, braucht es jetzt ganz, ganz schnell einen digitalen Euro. Ne? Mhm. Da fand ich eigentlich ganz spannend, den Report der Europäischen Zentralbank dazu zu lesen. Die haben ja da so ein paar Prämissen gestellt, warum es den überhaupt braucht und wann es den braucht. Und die sagen eigentlich, jetzt brauchen wir den eigentlich noch gar nicht so sehr, weil uns fehlt ja eigentlich nichts. Wir haben ein funktionierendes Zahlungsverkehrssystem, wir haben noch eine sehr hohe Bargeldnutzung und von daher ist eigentlich alles okay. Aber die Entwicklung ist durchaus rasant, Bargeldnutzung geht europaweit zurück und wir müssen vorbereitet sein auf einen Zeitpunkt, wo wir halt deutlich weniger Bargeldnutzung haben und eben alternative Zahlungsmittel nur noch in privatwirtschaftlicher Hand sind oder im größeren Teil. Und dafür müssen wir uns vorbereiten. Und da die Zyklen so lang sind, müssen wir jetzt schon starten damit. Mhm. Ja, also ich würde es schon ein bisschen unterscheiden. Und wenn ich jetzt nur auf den digitalen Euro gucke, würde ich mal sagen, sind wir in Europa nicht hinterher. Na, sondern wir sind schon im guten Mittelfeld. Natürlich sind die Chinesen weit nach vorne geprescht, aber sind auch andere Voraussetzungen da. Hm.
Ich meine, beim digitalen Euro, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, klar, vor allem auch für Unternehmen interessant, aber gerade dieses Bargeldthema, warum sollte mich das Thema als Verbraucher, als normaler Bürger interessieren, dass man mal versucht, das ein bisschen runterzubrechen? Wo berührt mich das? Weil mit Karte kann ich ja jetzt schon zahlen, also irgendwie digital ist das Geld ja schon. Also was ist jetzt, wenn ich mich nicht damit auskenne, das Entscheidende für mich, warum ist das interessant?
Ja, gute Frage. Also wenn man sich nicht damit auskennt, ne, dann muss man sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass ich einfach ein weiteres Zahlungsmittel in ziemlich genau der gleichen Form bekomme, wie ich es heute auch schon habe. Und da frage ich mich, muss sich der Verbraucher eigentlich fragen, wozu brauche ich das eigentlich? Ja. Und es gibt so ein paar Aspekte, die aus Sicht des Verbrauchers eventuell interessant sind. Und das ist vor allen Dingen die Sicherheit dieser Währung. Ja. Weil der eine große Unterschied, und ich glaube, da ist noch so ein bisschen Durcheinander, der digitale Euro ist ja eigentlich digitales Zentralbankgeld oder digitales Bargeld. Und das ist was ganz anderes als das Geld, was wir heute von der Bank in digitaler, also von einer sagen wir mal, normalen Bank, der Commerzbank, Deutsche Bank etc., heute eigentlich digital haben. Ne? Das eine ist die Zentralbank, die verspricht mir, dass das Geld, die 10 Euro, dass ich die bekomme und habe, ja, und die kann nun mal nicht pleite gehen, das ist technisch nicht möglich. Und auf der anderen Seite ist es halt eine Bank, die mir verspricht, wenn ich die digitalen 10 Euro habe, mir irgendwann 10 Euro in Bargeld auszuzahlen. Und diese Bank, die kann pleite gehen, das wissen wir ja jetzt. Und von daher, dafür hinterlegt sie natürlich Sicherheiten und so weiter und so fort. Aber dieses Risiko, das haben wir und das haben wir ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen, was das heißt, im Risiko zu sein mit Geld, was man einer Bank gibt. Mhm. Das ist bestimmt ein Vorteil. Es gibt ein paar andere Vorteile, wie gesagt, da muss man ziemlich tief eintauchen. Ich sag mal sowas wie, ja, ich weiß nicht, ob es der digitale Euro ist oder einfach nur so eine Blockchain-basierte Währung, Anonymität, Sicherheit und so weiter, das sind nochmal Sachen. Aber für den Verbraucher würde ich mal sagen, für den ändert sich da eigentlich nicht besonders viel.
Wobei anonymer als Bargeld geht ja eigentlich nicht, aber...
Ja, du musst es abheben, spätestens da ja, weiß man, wo das abgehoben
wird. Aber du weißt nicht, wo du es hinbringst, unbedingt.
Ja. Genau, also Bargeld ist schon, hat schon ein paar Vorteile, muss man sagen. Ne? Also es ist recht anonym. Ich glaube, so über 10.000 Euro beim Bäcker einkaufen ist nicht so richtig cool. Mhm. Aber alles drunter ist durchaus anonym. Hat natürlich ein paar Nachteile. Also so wahnsinnig viel Geld bei sich zu Hause lagern möchte man wahrscheinlich dann doch nicht. Ja. Man kann es verlieren und so weiter und so fort. Ne?
Wenn man da schon über das, sagen wir mal, Geldsystem, Geldaufbewahrung, Geldverteilung und Transformation, also Transformation, denken, wie lange wird es denn noch Banken und Konten geben, in dem Sinne, dass dieses ganze System bei den Banken liegt? Wäre dann nicht die Blockchain und die EZB, also das Zentralbankgeld, die bessere Alternative, die effizientere? Wenn ich nur das reine Geld verteilen gebe, ne, bezahlen und aufbewahren und irgendwo liegen lassen, nicht die Finanzierung und so, das nehme ich mal aus, Kreditwesen.
Ja, ja. Also das sind eigentlich zwei Fragen. Ne? Das eine ist mal, Zentralbankgeld kann man in zwei unterschiedlichen Formen sich denken. Das eine ist kontenbasiert. Und kontenbasiert heißt nichts anderes als so wie heute, dass im Grunde irgendwo eine zentrale Stelle irgendwann mal alle Transaktionen sieht, zusammenführt und schön durchstreicht, wenn sie erfolgt ist und auf der anderen Seite verbucht und dann ist immer alles richtig. Ne? Ja. Das ist kontenbasiert und so kann man auch den digitalen Euro einrichten, nämlich dass jeder Bürger am Ende tatsächlich ein Konto bei der Zentralbank selber hält und wir dann halt da drüber unseren digitalen, das ist dann digitales Geld, das schuldet uns dann die Zentralbank, abwickeln. Ne? Das ist das eine. Man kann das aber auch Blockchain-basiert machen, dass es eben nicht mehr Konten sind, die wir an einer Stelle halten, sondern die halt verteilt sind auf verschiedene Nodes, wo dann, sag mal, die Validierung dieser Transaktion durch bestimmte andere Mechanismen erfolgt. Und es ist schon so, dass dieses kontobasierte Modell halt sehr viele, technische Limitationen mit sich bringt. Das ist relativ aufwendig, wenn ich eine Transaktion, also innerhalb, sagen wir, von des europäischen Raums ist es eigentlich mittlerweile, dass es schon so lange gibt und das ist so optimiert. Mhm. Das ist schon rund, das läuft schon rund. Aber sobald man ins Ausland eine Zahlung machen will, sobald man etwas komplexere Zahlungen machen will, wird das mit den Konten ein bisschen schwieriger. Und da ist halt ein großer Vorteil von diesem dezentral verwalteten und kontrollierten Geld, das auf der Blockchain basiert, schon imminent und groß. Ja. Mhm.
Ja, wollten Sie noch was sagen?
Ich wollte nur sagen, es hat eigentlich mit der Frage digitales Zentralbankgeld oder privates digitales Geld weniger zu tun. Ne? Das ist einmal Konto oder einmal Blockchain. Ja. Mhm. Und man kann beide Formen des Geldes in beiden Technologien abbilden. Die Frage eben, ob wir einen digitalen Euro brauchen, hängt gar nicht so sehr von der Technologie ab, die dann darunter benutzt wird dafür.
Wie ändert sich denn dann das Geschäftsmodell der Banken, wenn digitaler Euro einzieht?
Das hängt ein bisschen davon ab. Also das wird schon einige Implikationen auf die Banken haben. Deswegen wird ja auch so lange vorbereitet, so lange getestet. Und es hängt ein bisschen davon ab, in welcher Form und mit welchen Features dieser eventuelle digitale Euro eingeführt wird. Die eine grundsätzliche Entscheidung ist mal, wird so eine Zentralbank direkt mit dem Kunden interagieren, also direkte Kontobeziehungen mit dem Kunden eröffnen, sodass der Kunde für sein Bargeld, beziehungsweise sein digitales Bargeld, gar nicht mehr über die Geschäftsbank gehen muss. Das hat natürlich schon erhebliche Implikationen. Das ist eher unwahrscheinlich, dass das, es wird zwar immer noch diskutiert, aber in der Eurozone eingeführt wird. Der sehr viel wahrscheinlichere Weg ist, dass es ein zweistufiges Modell gibt und die Zentralbank im Grunde genommen nur die zugrunde liegende Infrastruktur stellt, aber die Ausgabe und der Kundenkontakt immer noch durch die Geschäftsbanken dargestellt wird. Das heißt, das hat natürlich Implikationen für die Banken. Die müssen sich technologisch darauf einstellen, die müssen in der Lage sein, solche Abwicklungen vorzunehmen etc. pp. Und natürlich wird es auf der Basis ein paar neue Geschäftsmodellideen geben, was die Banken auch tun können. Es ist da viel Fantasie drin, vielleicht weniger so im, sagen wir mal, im Retail-Bereich. Natürlich muss man neue Apps bauen, neue Wallets bauen etc. Aber die eigentlichen, sag ich mal, Anwendungsfälle im Konsumentenbereich, im Händlerbereich, habe ich jetzt noch gar nicht so viel neue gesehen. Ja, da zahlt man halt und es wird schnell abgewickelt und es ist alles sicher. Es gibt Peer-to-Peer, aber da ist natürlich der heutige Zahlungsverkehr ja schon so innovativ. Also mir fällt da jetzt spontan nicht so wahnsinnig viel Neues ein. Aber es gibt natürlich im B2B-Bereich, im Unternehmensbereich, da gibt es jede Menge interessante Anwendungsfälle, wo man sich halt schon früh ausrichten muss, auch als Geschäftsbank, dass man da mitspielen kann, weil da wartet ja nicht unbedingt jemand darauf, dass dann die Banken auf die Idee kommen, im IoT-Umfeld auch für die Abwicklung solcher Maschinentransaktionen die Services zu bieten.
Ja, das ist ja auch noch ein Thema. Eine Frage hätte ich noch zu dem anderen Thema. Wenn wir jetzt, aktuell haben wir ja die Situation Negativzinsen, das Geschäftsmodell Zahlungsverkehr oder Aufbewahrung, auch Kontosystem, wird ja immer teurer für die Banken, dass jetzt schon einzelne Sparkassen, ich glaube in Düsseldorf war es, ihre Kunden quasi gekündigt hat, das Geld zur EZB transferiert und quasi mit den Kunden nichts mehr zu tun haben will. Da sind wir ja schon am Ende des Tages, ne? Also wenn diese Phase jetzt noch länger geht, dann könnten wir automatisch zwangsweise zu so einem System kommen, oder?
Zum Negativzinsen auf allen Einlagen. Also das ist nicht ausgeschlossen, sage ich mal, weil natürlich kostet es die Banken in einer Negativzinsphase Geld, Einlagen zu halten. Das ist also eine, sagen wir mal, recht natürliche Reaktion, dass man dann diese Kosten dann auch weitergibt. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, was für eine Implikation es denn hätte, wenn wir kein Bargeld mehr haben, sondern nur noch den digitalen Euro und dann die Zentralbank auch auf das Bargeld sozusagen negative Zinsen stellt. Das ist klar eine große Angst, ja, dass man eben nicht mehr sagen kann, okay, ich entgehe den negativen Zinsen dadurch, dass ich einfach mein Geld in Bargeld lagere. Aber da gibt es so ein paar Dinge. Also das eine ist mal, die EZB hat klar gemacht, dass sie nicht beabsichtigt, Bargeld abzuschaffen. Das wird also weiterhin uns begleiten, auch wahrscheinlich über eine längere Zeit. Und das andere ist, es gibt, glaube ich, noch keine Aussage, es ist technisch natürlich möglich, einen digitalen Euro mit negativen Zinsen dann auch zu versehen. Aber es gibt da keine Aussage dazu, ob das irgendwie beabsichtigt ist oder nicht.
Aber das ist dann so, glauben Sie, dass es keine Abkehr vom Bargeld geben wird? Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob das am Ende dann, es klingt dann ja alles sehr in die Richtung, ne? Die Konsequenz sein wird.
Na, das eine ist ja, was die Verbraucher tun. Dagegen kann man wahrscheinlich nicht besonders viel machen. Das ist ein relativ unumkehrbarer Trend weg vom Bargeld. Wir sind jetzt in Deutschland da ein bisschen langsamer. In Schweden sind die schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Als Beispiel. Und in China ist, glaube ich, Bargeld auch nicht mehr so weit verbreitet. Also da hat jeder kleinste Händler Alipay und WeChat. Ne? Also von daher, ich glaube, der Trend ist nicht umkehrbar. Das geht hin zum bargeldlosen Bezahlen. Aber es besteht nicht die Absicht oder es besteht die sehr feste Zusicherung der EZB, dass der Euro als Bargeld nicht abgeschafft werden soll.
Es gab ja schon erste Ansätze oder ja, Aussagen von Experten, dass es zumindest im Bereich B2B, da hatten wir ja gerade schon, oder Maschine zu Maschine, erste Projekte geben wird, die ja quasi dann schon den digitalen Euro abbilden. Also Ne? Womit rechnen Sie da? Wann können wir damit rechnen? Es hieß ja immer Mitte des Jahres zum Beispiel, dass erste Banken sowas machen werden.
Ja, also im Sinne digitaler Euro, im Sinne von digitalen Geschäftsgeld, ne, auf Blockchain basiert, den digitalen Euro der EZB noch nicht. Ja, das gibt schon, und ich bin mir auch sicher, dass es da schon den einen oder anderen Prototypen gibt, der schon live ist, der also sozusagen programmierbares Geld im Sinne von einem tokenbasierten Geldwert, weil programmierbares Geld müsste man jetzt auch erst nochmal definieren. Ne? Wir sprechen jetzt davon, dass wir mit dem programmierbaren Geld nicht nur eine Dauerlastschrift oder eine Überweisung jeden Monat auf die Miete, das ist ja im Grunde genommen auch, also könnte man auch sagen, das ist programmierbares Geld, aber der Unterschied zu dem, sagen wir mal, programmierbaren Euro, der im, ich sag mal, bei Maschinenbezahlen eingesetzt wird, ist, dass dieser Smart Contract, der dem eigentlichen Asset innewohnt, direkt in der Blockchain sozusagen hinterlegt ist. Und bei bestimmten Bedingungen, die dort festgehalten sind, wie zum Beispiel die Maschine hat sich jetzt 15 Mal gedreht, dafür ist jetzt 0,0 Cent fällig. Ja. Und dann automatisiert diese Zahlung ausführt, überweist und final abwickelt, alles in der gleichen Sekunde. Ne? Das ist der eine Aspekt, das gibt es schon. Der andere Aspekt ist zum Beispiel, dass hier schon eine Möglichkeit bestünde, auch also so Mini-Beträge abzuwickeln, eben im 0,000 Cent-Bereich. Und das ist extremst wichtig, weil viele Aktivitäten, die zukünftig halt so dann auch bewertet werden oder auch monetarisiert werden können, eben in einem Kleinstbereich liegen. Und dafür wäre es halt mit den alten Zahlungsverkehrssystemen wahrscheinlich zu teuer einfach, um solche Massenzahlungen in diesen Kleinstbereichen abzuwickeln.
Mhm. Auf jeden Fall gut, dass Sie Smart Contract schon nochmal erklärt haben, weil es sind ja schon ein paar etwas schwierigere Begriffe, die wir heute hier verwenden. Haben Sie aber ja erklärt, dass die Bedingungen da sein müssen, dann, damit eine Zahlung in Auftrag gegeben wird, wenn die Maschine sich dreht und so weiter und so fort. Sie beschäftigen sich ja auch mit Fintechs. Wie groß ist die Konkurrenz für die Banken? Weil wir haben ja echt immer mehr davon in Deutschland.
Insgesamt oder im ganzen Blockchain-Umfeld? Oder
insgesamt.
Ja, Konkurrenz ist immer so ein bisschen einseitig. Also zum Glück haben wir durchaus viele und gute und interessante Fintechs. Es ist ja wahnsinnig wichtig, dass wir hier so Gründer- und Unternehmergeist auch haben. Und ich denke, da ist schon einiges da, könnte immer noch mehr sein. Und es ist wahnsinnig wichtig für den Standort Europa, dass wir da noch sehr viel mehr bekommen und sehr viel mehr, vor allen Dingen auch erfolgreiche und wachsende Fintechs haben. Ja.
Da hat ja viel gebracht, dieser Zugriff jetzt auf die Konten. Das ist ja noch nicht so lange her. Ne? Also wir hatten ja auch hier schon einige Gäste, die in der Richtung agieren, gerade im Geldanlagebereich, aber auch in der allgemeinen Zahlungsverkehr und so gibt es ja immer mehr. Ne? Also besteht eigentlich die Gefahr gläserner Kunde, Stichwort, also dass gerade die Drittanbieter sind jetzt keine Banken meistens. Ja? Und die Unsicherheit ist ja dann doch da. Was machen die mit meinen Daten? Ne? Also ist das alles so safe? Ne?
Da ist halt keine Anonymität gegeben, das ist klar. Ne? Also das ist natürlich logisch, wenn ich eine Transaktion durchführe, wie auch bei einer Bank heute, sind meine Daten natürlich der Bank bekannt. Ja, ist ja auch richtig so, weil wir wollen ja auch keine anonymen Transaktionen jetzt mehr haben in bestimmten Fällen etc. Das heißt, die sind bekannt. Wir haben aber all diese Fintechs sind, wenn sie denn Zahlungsverkehrsanbieter sind, reguliert, unterliegen der DSGVO und sollten die gleichen Schutzniveaus einhalten wie alle anderen auch. Ja. Also es sollte kein Zahlungsverkehrsanbieter in Deutschland aktiv sein, der jetzt nicht die DSGVO beachtet. Ja.
Mhm. Okay. Ich würde noch mal zu einem anderen Thema kommen oder willst du noch was zu Fintech?
Nee,
okay. Stichwort Libra, was ja inzwischen Diem ist. Wie groß ist da der Druck von so Privatunternehmen, die sich, wenn es auch dann eine Libra-Organisation ist, zusammenschließen? Was kann das bewirken? Kann das wirklich nochmal so ein paralleles Währungssystem in irgendeiner Form aufbauen oder funktioniert das eh nicht, weil es wird eh reguliert und man kann keinen Unternehmensabschluss machen dann in so einer Währung? Oder wie sehen Sie das?
Also Libra oder Diem, das ist schon interessant, weil also erstens gibt es tatsächlich Use Cases, die für die Kunden sehr interessant sind. Zweitens, es ist tatsächlich eher ein Zahlungsmittel. Und drittens ist natürlich jetzt gerade in dem Fall eine wahnsinnige Kundenbasis schon mal einfach da. Das ist natürlich enorm. Vielleicht nochmal zu dem Thema Zahlungsmittel. Ne? Das ist sowas wie, was wir heute haben an Kryptowährungen, diese Bitcoins etc., das sind ja eigentlich keine Zahlungsmittel. Ich glaube, man kann wahrscheinlich in Berlin heute mit Bitcoin irgendwo zahlen, aber ich glaube, das machen die meisten eher so aus Gag.
Ja, das ist ein Gag.
Ein teurer Gag, ja. Und das machen also eher Spekulationsobjekt und vielleicht so ein bisschen Wert- und Asset-Aufbewahrungsmittel. Und Diem Libra ist ja jetzt in dieser zweiten Form, wie es jetzt dasteht, also das heißt, da ist jeder Währungskorb separat, also der Euro und der Dollar vor allen Dingen, eben gekoppelt und nicht mehr als Gesamtwährungsbucket, ist ein Zahlungsmittel, was stabil ist, ja, es ist wertstabil, weil Diem im Grunde wie so eine kleine Bank agiert, müssen Sie sich so vorstellen, für jeden Diem oder wie auch immer der dann heißt, der dann im Orbit rumschwirrt, müssen die tatsächlich irgendwo einen Euro hinterlegen. Also da muss ein Euro liegen. Der liegt dann tatsächlich da und dient als Sicherheit. Ne? Mhm. Und damit sind die auch ein Zahlungsverkehrsanbieter, eventuell sogar eine Bank, sind in Genf in der Schweiz, unterstehen dort der entsprechenden Aufsicht und beantragen entsprechende Lizenzen. Ne? Und das kann schon sehr interessant sein, weil ich mache mal nur mal ein Beispiel, wenn diese ganzen Auslandsüberweisungen der Gastarbeiter, die ja unglaublich viel kosten heute, das erfolgt eben über die traditionellen Anbieter, kostet extrem viel Zeit, die gehen ja teilweise jede Woche da irgendwo hin oder einmal im Monat gehen sie dann zur Western Union. Kostet, da die immer nur kleine Überweisungen machen, weiß ich nicht, 400 Euro oder sowas ist schon viel, alle zwei Wochen nach Manila geschickt, da kostet das 10%. Und das ist verdammt viel Geld. Und da wäre natürlich so eine neue Möglichkeit wie Diem schon interessant, sicher, schnell und extrem viel billiger.
Das wäre für Unternehmen nicht anders. Eine schnelle, gute Transformation von einer Währung in die andere und dann in Japan wieder zurück. Warum soll das ein Unternehmen nicht nutzen?
Da bin ich mir nicht 100% sicher, was da der Plan von Diem ist. Aber natürlich, wenn sowas, solche Use Cases geöffnet werden, also auch für Unternehmen und in höheren Beträgen, also Großbetragszahlungen, dann auch grenzüberschreitend und währungsüberschreitend, ich würde sagen, da kenne ich die Pläne jetzt zu wenig, um da wirklich was zu sagen. Aber wenn das möglich wäre, wäre das natürlich nicht unattraktiv. Deswegen gucken ja auch alle da so intensiv rein, was die beabsichtigten Zielrichtungen sind, was die Use Cases sind. Und da schaut man sich das sehr, sehr genau an.
Und daher die Frage, warum noch nicht da? Warum ist der Diem noch nicht aktiv in Europa? Weil es die Zulassung noch nicht gibt. Und B, wird es sie denn geben unter dem Blickwinkel?
Ja, also klar, es gab halt schon einige Diskussionen jetzt, gerade in den letzten 12 Monaten, regulatorischer Natur. Die mussten ja einmal das Konzept mit dem Währungen, die zur Absicherung dienen, hinterlegen. Also es gibt nicht mehr den Währungsbasket jetzt, sondern nur noch einzelne Währungen. Es gibt klar die Lizenz, das dauert, bis das beantragt ist und bis sie vor allen Dingen kommt. Was man so hört, ist allerdings so ein Marktstart schon in 2021 geplant.
Okay. Glauben Sie da an so einen Währungswettbewerb in so einer Hinsicht? Jetzt gut, Facebook hat da jetzt ein paar Unternehmen um sich geschart, dann sind ein paar abgesprungen. Ich meine, so ein Amazon könnte ja auch in so eine Richtung gehen und hätte schon einen großen Kundenstamm, auf den sie zugreifen können. Wird es da so eine Art Währungskrieg der digitalen Währungen geben, der privaten Unternehmen?
Also ich würde sagen, das ist mit Sicherheit nicht die einzige globale stabile an eine Währung, also eine in Anführungszeichen echte Zentralbankwährung gekoppelte digitale Währung bleiben wird. Da werden noch mehr kommen. Ob das jetzt so eine Art rasch wird, weiß ich nicht genau, aber da wird sicherlich mehr geben als nur den einen. Libra ist halt jetzt, oder Diem ist jetzt relativ weit vorne. Es gibt natürlich schon auch die eine oder andere Bank, die versucht zu experimentieren. Da ist noch das Geschäftsmodell noch ein bisschen unklar. Also es gibt verschiedenste Stablecoins, die da unterwegs sind. Und sicherlich versucht oder überlegt auch die eine oder andere Bankengruppe, ob sie nicht selber so einen Stablecoin herausgeben kann, um die Transaktion oder die Vorteile, die die Blockchain einfach bietet, für die Kunden nutzbar zu machen.
Ja, oder Kreditkartenunternehmen.
Ja. Aber was ist denn, ich meine, Facebook hat es ja wirklich sich immer sehr bemüht, also dass sie auch diese in Genf da die Organisation da gegründet haben und so weiter. Was ist da die Motivation dahinter? Kundenbindung oder, ich meine, die machen es ja, oder ist das jetzt Forschergeist? Also man verspricht sich ja irgendwas davon, was am Ende auf irgendeinem Bankkonto in Form von mehr Geld landet.
Also natürlich, also sag mal, Gutmenschentum alleine wird es nicht sein. Aber natürlich haben die schon eine Mission, die eigentlich in Richtung, wir wollen ein bisschen die Welt verbessern geht. Ne? Also das Thema Auslandsüberweisung der Gastarbeiter, das ist schon was, wo ich sage, das ist eigentlich ein guter Zweck, ja, 10% zu nehmen, finde ich ein bisschen viel. Das andere ist, Menschen, die heute in Ländern leben, wo sie halt keinen Zugang zu Banken haben und deswegen auch an der wirtschaftlichen Entwicklung dadurch alleine gehindert werden, da helfen zu wollen, ist eigentlich auch ein guter Zweck. Das andere ist, Diem jetzt die diese Infrastruktur bereitstellt, ist ja ein relativ kleines Unternehmen. Da sind auch verschiedenste Shareholder dabei. Das ist ja losgelöst eigentlich von dem Facebook-Konzern. Mhm. Der Facebook-Konzern wäre ein Nutzer von Diem. Die bereiten sich natürlich darauf vor. Die haben eine eigene Wallet, die dazu passt. Aber es sind nicht die einzigen, die da sich darauf vorbereiten, um auf dieser Infrastruktur dann auch anzubieten. Mhm. Von daher, das ist offen für viele andere und bietet eigentlich nur eine Infrastruktur, die global verschiedene Währungskörbe sicher abwickeln kann.
Ja. Komm mal zur Schlussfrage.
Genau,
spannend. Die ist ja einfach heute, ne?
Genau. Wir fragen immer nach einer Schulnote. Sehr gut bis ungenügend. Wie würden Sie denn jetzt kommen wir wieder zu, ne, zum Blockchain allgemein.
Oder digitaler.
Oder ach, stimmt, digitaler Euro, ja. Siehst du es doch nicht so eindeutig.
Ja, das ist ja einfach. Aber ja. Also, ja, nehmen wir doch mal einen digitalen Euro. Auf welchem Weg sind wir da? Das hatten Sie ja eigentlich schon fast vorne gesagt, aber in Noten ausgedrückt.
Also beim digitalen Zentralbankgeld in der Eurozone sind wir, ich bin ja immer positiv, sind wir eigentlich so bei einer 2, würde ich sagen.
Oh, das ist doch gut.
Überraschend.
Bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema. Nils Bayer von Accenture, Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Audio Now.